Wir setzen fort mit der Lesung der Broschüre aus Arosa in der Fortsetzung. Die globale Krise, die eskalierende globale Krise verlangt nach einer Lösung. Viele renommierte Wissenschaftler und Philosophen aus der ganzen Welt studieren und erforschen diese Krise, und dennoch können wir im Moment nicht sagen, dass wir ihre Ursache verstehen und schon gar nicht, was zu unternehmen ist, um sie zu lösen. Heute können wir ihr Vorhandensein nicht mehr leugnen, und es gibt einen Überfluss an Theorien und Vorschlägen in Bezug auf beides. Er sagt, man kann da gar nicht sagen, ob das eigentlich, ob diese Krise nur in unserem Kopf existiert oder ob das eine Zyklus ist, der wiederkehrt. Also die Krise liegt eigentlich darin, ob, wenn das eine natürliche Erscheinung unserer Erdkugel ist, so ist das so oder so eine Erscheinung und man kann da nichts machen. Wenn wir wieder eine Eiszeit erleben müssen, dann wird das eben kommen. Oder wenn sich die Erdkugel erwärmen wird, dann wird auch das so geschehen. Und es könnte sein, dass irgendwer von uns, dass das gesamte menschliche Leben dadurch ausgelöscht wird und nur noch ein paar Bakterien überbleiben. Aber wenn das praktisch eine natürliche Erscheinung ist, dann kann das nicht als Krise bezeichnet werden. Krise bedeutet, dass wir etwas beleben. Das ist etwas, was durch die Handlung des Menschen bewirkt wird. Und nur so können wir das bezeichnen. So wie wir über unsere Handlungen sprechen. Wir sprechen über die wirtschaftliche Krise, über die menschliche Krise oder etwas anderes. Das ist eine Erscheinung in der Menschheit. Aber hier sprechen wir über eine ökologische Krise oder über eine andere Krise. Diese Sachen sind eigentlich Resultate der unkorrigierten oder falschen Handlungen des Menschen. Heute können wir ihr Vorhandensein nicht mehr leugnen, und es gibt einen Überfluss an Theorien und Vorschlägen in Bezug auf beides. Die Natur der Krise und die Mittel zu deren Beseitigung. In dieser Präsentation werde ich versuchen, den gegenwärtigen Zustand aus der Perspektive der Wissenschaft zu schildern, mit welcher ich mich in den vergangenen 30 Jahren meines Lebens beschäftigt habe, der Wissenschaft der Kabbalah. Rav sagt, die Sache ist die, es gibt wirklich viele Theorien und wir kennen sie aus der, durch das Internet und all dem, was mit unserem Zustand verbunden ist. Und ich würde Folgendes sagen, dass wir noch verstehen müssen, wir müssen verstehen, dass eigentlich die Bedrohung nur gegenüber der Menschheit ist. Und die Bedrohung bezieht sich nicht auf unser Leben auf der Erdkugel, sondern die Bedrohung ist gegen unser egoistisches Empfangen, gegen unseren Egoismus, welchen wir verwirklichen möchten. So dass alle Kräfte von dem Schöpfungsgedanken, sie sind zielgerichtet und gelangen zu uns, um unsere Beziehung zu dieser Kraft, zu diesem Schöpfungsgedanken, zu dieser hohen Kraft zu korrigieren. Und wir müssen auf unserer Stufe, die Menschheit, die sich klein fühlt, die sich verdorben fühlt, wir sind eigentlich das Ziel dieser höheren Kräfte durch all die Welten, von der Welt Ein Sof bis zu unserer Welt. Wir befinden uns unter dem Einfluss dieser Kräfte, um um zum Ausgleich mit dem Schöpfungsgedanken zu gelangen. Und deshalb wird über die wird über unser Krise in unserem Gefühl gesprochen, nur ausschließlich. Und diese, das zum einen, die, zum zweiten geht es um die Zielgerichtetheit der Krise. Wir werden danach die Krise in unserer Natur feststellen, wie entgegengesetzt wir zur Natur sind, wie entgegengesetzt wir zur Natur des Einzigen, Besonderen und Besonderen sind. Wir werden enthüllen, dass wir den Schöpfer nicht spüren können. Deshalb wird es, gelangen wir zu dem Zustand, dass es uns schlecht geht. Und wir werden zu einem Zustand gelangen, dass wir das Böse enthüllen werden, dass es uns nichts mehr ausmacht, warum es uns schlecht ist, sondern dass wir den Grund herausfinden wollen, warum es uns schlecht geht. Und auch die Krise, dass man versteht, dass es die Krise gibt, aber dass man nicht weiß, was man zu tun hat, bis die Menschheit zu einem Zustand gelangt, wo sie ein Mann erhebt und beginnt, sich zu korrigieren. Also die Krise liegt eigentlich in der Enthüllung unserer Beziehung zum höheren Licht, dass wir enthüllen müssen, wie entgegengesetzt wir eigentlich sind. Und das ist eigentlich die Wurzel der Krise. Und so kleidet sich dies in alle möglichen Formen. Das heißt, das, was wir heute in unserer Welt spüren als Krise, als schlechtes Gefühl, als Resultat der Drogen, der Enttäuschung, der Ökologie, das ist eigentlich keine Krise, sondern das ist die Enthüllung der Verborgenheit der höheren Kraft vor uns. Das ist praktisch Achab de Elion, welches sich langsam enthüllt. Das ist eigentlich jenes Gefühl, welches wir in unserem Zustand jetzt haben. Also diese Achabim werden von jetzt bis Ein Sof jedes Mal in unterschiedlichen Formen sein, werden sich anders enthüllen und jedes Mal werden wir uns in einer Wechselwirkung, in einem schlechten Verhältnis dazu sein, zu etwas, was uns umgibt. Wir werden das Natur nennen, danach Achab de Elion oder Schöpfer, ganz egal wie. Das ist der Beginn unserer Beziehung zu dem Hören. Der Mensch, der sich in normal auf dem Weg befindet, auf dem Weg hinauf, auf den Stufen hinauf, spürt es ebenfalls, bloß bezogen auf ihn. Er spürt zwar keine globale Erwerbung, keinen Drogenkonsum, sondern er spürt die Krise, welche zielgerichteter ist, auf ihn bezogen ist, wenn er den Punkt im Herzen spürt, wenn er den Punkt im Herzen hat. Aber derjenige, der keinen Punkt im Herzen hat und in den Massen, für den dem entgegenüber enthüllt sich das so. Aber wir müssen im Endeffekt verstehen, dass wir hier eine Beziehung haben zu Achab de Elion, welche sie uns in so einer Form zum Ziel führt. Also, man könnte jetzt sagen, gibt es nun eine Krise oder in der Welt oder nicht? Das bezieht sich nun auf den Blickwinkel, von dem man das betrachtet. Wir sprechen eigentlich von einem Punkt, wo es ein Blühen gibt der Menschheit. Also gegenüber den egoistischen Kelim ist das unangenehmer Zustand, aber gegenüber den Kelim des Gebens, dem zuständigen Zustand, ist es ein gesegneter Zustand. Wenn du es dir selbst erklären kannst, kannst du es auch der Menschheit erklären. Gilad fragt, wie kann man den Zusammenhang zwischen Depressionen, Drogen und Tsunami und der höheren Kraft erklären. Rav sagt, die höhere Kraft zeigt sich als eingeschränkt. Du warst zuerst eingeschränkt und hast die Lichter nicht gespürt. Du hast nicht gespürt, dass sie dir fehlen. Und jetzt stellen sich viele Menschen in der Welt die Frage, was ist der Sinn des Lebens? Und deshalb gibt es auch die Depressionen, Drogen und Selbstmorde. Und das wirkt sich aus auf die Stufen vom leblosen, pflanzlichen und tierischen. Wir können diese Resultate eigentlich nicht messen. Bloß der Mensch, der Mensch beinhaltet die unbelebte pflanzliche und tierische Stufe und hat eben dadurch eine Wirkung auf diese Stufen. Aber der Schöpfungsgedanke wäre eigentlich der Mensch. Du kannst dich fragen, warum bringen sich die Delfine um? Die Delfine bringen sich deshalb um, weil sie mit den Menschen verbunden sind. Alles, was in der Natur geschieht, geschieht eigentlich nur für den Menschen. Aus einer Verbindung. Gibt es einen Zusammenhang der Abstiege und Aufstiege des Menschen mit den Gefühlszuständen des Menschen? Rav sagt, es gibt keine Zufälle. Also wir sprechen, es ist klar, dass wir über Zustände, die bewusst sind, unbewusst sind, zur Hälfte bewusst sind, All das wird von einem Reshimot verursacht. Reshimot, die nicht verbunden sind mit dem höheren Ziel, das durchwandert eigentlich die gesamte Menschheit ohne Bewusstsein. Aber die Reshimot, die verbunden sind auf das Ziel, sind deuten darauf hin, dass der Mensch die Bindung selbst herausfinden muss. Aber alles geschieht durch die Reshimot. Und diese Reshimot auf den Stufen von unbelebt, pflanzlich und tierisch und sprechend, die verändern sich im Menschen permanent im Laufe seines Lebens von Generation zu Generation, weil er sich entwickelt. Und auf den anderen Stufen ist es dementsprechend. Also, wenn der Mensch, sagen wir, im Laufe eines Tages viele Zustände durchwandert, Aufstiege, Abstiege, ist das ein Zeichen dafür, dass er Zustände durchwandert? Ja, aber wenn er die Zustände durchwandert, dann ist die Frage, welche Zustände er durchwandert. Er stellt den Menschen in irgendein Zimmer hinein, der wird alle möglichen Zustände durchwandern. Aber ein Mensch, der sich gegenüber dem Ziel befindet, der hat ein anderes, der durchwandert ebenfalls andere Zustände. Das Wichtigste ist, alle Zustände mit dem Ziel zu verbinden. In dem Augenblick, wo du es tust, ist es überhaupt eine komplett andere Stufe der Korrektur der Reshimot. Du kannst im Laufe von 20 Jahren Reshimot durchlaufen, ohne Verbindung mit dem Ziel, und nur eine Minute, sogar nur eine Sekunde in Verbindung mit dem Ziel, dies wird effizienter sein als all die ganzen 20 Jahre. Das sind zwei Formen. Also Entweder bist du eine Minute ein Mensch oder 20 Jahre eine Katze. Das kannst du nicht vergleichen. Also ich möchte nur verstehen, die Gemütszustände des Menschen, sind die nun verbunden mit dem Ziel oder nicht? Versteht ein Mensch, führt das zur Entwicklung? Rav sagt, alles führt zur Entwicklung. Man erhebt nur in der Spiritualität und senkt nicht herab. Alle entwickeln sich zu Gemar Tikkun, entweder in direkter Form oder in so einem oder auf Umwegen. Wir sprechen eigentlich über Menschen, die einen Punkt im Herzen haben. Rav unterbricht und sagt, nein, auch jene Menschen, die nicht den Punkt im Herzen haben, die haben ebenfalls eine Entwicklung gegenüber Gemar Tikkun. Bloß sie sind in einer Entwicklung von 5000 Jahren, 10.000 Jahren. Aber jene, die den Punkt im Herzen bekommen, können das innerhalb von ein paar gezählten Jahren durchführen. Jene, die das nicht bewusst machen, zwingt sie das Leben in einer härteren Form dazu. Rafa sagt, ich würde das nicht sagen, dass das härter ist oder nicht härter. Ich würde sagen, es ist zielgerichteter und weniger zielgerichteter. Auch im Gefühl des Menschen, wenn ich einen Schlag bekomme und ich weiß, dass ich eine Operation durchwandern muss, so werde ich und weiß, dass die Operation hart ist, so nehme ich das nicht mehr als hart auf, sondern ich weiß, dass ich durch die Operation dann weiterleben werde. Ich bin bereit, dafür Geld zu bezahlen. Das ist für mich bereits etwas Süßes, denn in diesem Schlag gibt es einen gesunden Zustand, bereits in meinem jetzigen Zustand, den ich spüre. Auch in meinem jetzigen Zustand, wo ich krank bin, fühle ich mich nicht mehr als krank. Und dies ist der Unterschied, dass ich eigentlich keine Schritte mehr brauche, um aus diesem Zustand herauszukommen. Ich ziehe eigentlich den Zustand von Gemar Tikkun in meinen jetzigen Zustand und befinde mich jetzt bereits in Gemar Tikkun. Wo sind jene Regime, die ich durchwandern muss? Ich durchwandere sie, aber jede Stufe von jetzt bis Gemar Tikkun wird für mich bereits zu einem Mini-Gemar Tikkun. Frage, was wird die Menschheit dazu antreiben, zum Erwachen? Rav antwortet, das Leid. Zuerst einmal wird es Naturkatastrophen geben, Krisen, und danach wissen wir, kommen diese innere Leere, und es wird innerliche und innerliche. Also von den äußeren Schemot zu den inneren Schemot. Wie kann es sein, dass nach den Katastrophen, dass man zu einem Bewusstsein gelangt? Rav antwortet, der Baal HaSulam schreibt, dass es eigentlich nur Schläge, dass doch Schläge gibt. Aber kennst du das nicht aus deinem eigenen egoistischen Verlangen? Unsere Natur antwortet eigentlich nur, reagiert eigentlich nur auf Schläge, nur auf Leid. Die guten Sachen können eigentlich nichts klären, nichts bewirken. Das Licht erweckt die Kelim, bloß wir spüren dieses Licht als entgegengesetzt, als Dunkelheit. Das, was wir jetzt als Leid verspüren, das ist eigentlich das Licht des Gebens. Aber in mir ist das das Grauenvollste überhaupt. Und es ist klar, dass ich dies als Leid bezeichne, denn dies bezeichne ich als Schlag, aber der Schlag ist kein Schlag. Aber das ist in mir, in dem Unkorrigierten. So wird das gespürt. Kann ich meine Frage vielleicht anders stellen? Also, wie kann ich jene Menschen, die gelitten haben, zu einem Bewusstsein bringen?
Mhm.
Wie kann ich, wieso kann ich die Kelim nach den Leiden nicht bereits jetzt verwenden in meiner Verbreitung, der Verbreitung der Kabbalah? Rav sagt, wir sind nur in der Lage, das zu tun, was auf uns auferlegt wurde gegenüber der Menschheit. Und es ist kein Zweifel, dies ist die Verpflichtung jedes sich Entwickelnden gegenüber den niederen Stufen, denn ansonsten wird er sich nicht voranbewegen. Zum Ersten, er muss die Weise der Kabbalah gegenüber den anderen gegenüber verbreiten. Zweitens wird es nicht als... Also wenn du... Wie kannst du eigentlich geben? Du kannst nur in der Korrektur der Kelim wirken. Du kannst dem Schöpfer dadurch Freude bereiten, indem du diese Weisheit den anderen weiterbringst. Also es ist klar, dass wir Verbreitung durchführen müssen und im Allgemeinen der Kelim. Aber diese Korrekturen müssen wir gestuft durchführen. In einem Verständnis, dass diese Kelim, in dem Verständnis dieser Kelim und womit wir uns beschäftigen, in einer langsamen Handlung und nur in dem Ausmaß, wo die Unteren bereit sind zu erleiden und dies aufzunehmen und zu verstehen, sich in ihrem Bewusstsein zu erheben, und aus dem Bewusstsein werden sie weitere Korrekturen fordern. Du kannst es nicht, du kannst weder mit Kraft noch mit Zwang jemanden korrigieren. Du kannst nur durch die äußere, diesen äußeren Ratschlag darauf warten, bis er wächst. Und deshalb sage ich bloß nur passive Verbreitung. Ich sage tausend einmal, ich versuche es zu erklären, aber es ist nicht möglich. Wenn du dem kleinen Kind, dem Baby, Schläge zufügst und dies im Endeffekt ihm hilft, so kannst du hier bereits Schläge erteilen und musst aber ebenfalls prüfen, wie beim Kind, damit das Kind die Ursache sieht. Das heißt, du musst ihm ein bisschen eröffnen, warum er leidet, aber das Kind muss selbst erlernen, warum. Und jede Handlung muss es bewusst erlernen. Deshalb eröffnen wir diese Weisheit. Aber der Mensch kann das nur selbst auf sich leiden. Deshalb sind all unsere Geschreie entsprechend unserer Geschwindigkeit eigentlich nicht wirkungsvoll, solange die Welt nicht zum Bewusstsein gelangt. Und hier kann sich nur die Liebe enthüllen. Und das geschieht nur, wenn der Höhere praktisch in einem Geben ist. Er wird niemals das Verlangen wollen, etwas zwanghaft zu verbreiten, solange der Untere nicht bereit ist, aufzunehmen. Wir lesen weiter. In alten Zeiten war der Mensch naturverbundener und er versuchte, die Nähe zu ihr beizubehalten. Dafür gab es zwei Gründe. Der noch unentwickelte Egoismus trennte ihn nicht von der Natur und verlieh dem Menschen das Gefühl, ein integraler Teil von ihr zu sein. Unzureichende Kenntnis über die Natur erzeugten eine Ehrfurcht, sie brachten den Menschen dazu, die Natur als etwas Höheres zu betrachten. Rav sagt, wir lernen bereits seit langer Zeit mit euch, dass nach dem Bruch der Kelim, die Kelim auf die tiefste Stufe abgefallen sind, bis zum Abgrund dieser Welt. Und durch diese Welt auf die letzte Stufe praktisch gelangt sind. Und von dort beginnen sie sich zu klären. Das heißt, was sich zeigt, sind die Kelim, also die zerbrochenen Kelim, auf den Stufen von unbelebt, pflanzlich und tierisch in unserem Universum, und danach auf den Stufen des Tieres, pflanzlich, also unbelebt, wird über die gesamte, bezieht sich auf die gesamte das Universum, pflanzlich und tierisch nur auf unsere, auf unseren Planeten, und wo wir eigentlich besonders sind und einzigartig sind in unserem, im gesamten Universum. Also hier im Laufe unserer Geschichte wachsen wir und entwickeln uns. Was bedeutet wachsen und entwickeln? Die Reshimot enthüllen sich auf den Stufen von unbelebt, pflanzlich, tierisch, menschlich, und so gelangt alles durch das Leblose. Danach zeigen sich Reshimot im Pflanzlichen, Reshimot im Tierischen und danach Reshimot im Sprechenden. Und auch im Sprechenden enthüllen sich die Reshimot nicht mehr, nicht so wie auf den Stufen von unbelebt, pflanzlich und tierisch. Das Licht, das auf die Reshimot wirkt, ist konstant, und auch diese Reshimot sind konstant gegenüber dem Spirituellen. Das ist auf den Stufen des unbelebt, pflanzlichen, tierischen. Aber im Menschen kommen jedes Mal neue Reshimot. Das ist nicht, weil er nicht so wie er im Körper alt wird, sondern der Mensch befindet sich in einer Entwicklung, in seiner eigenen Entwicklung, in seiner qualitativen Entwicklung. Es geht nicht um die Jahre des biologischen Körpers, sondern sein Inneres entwickelt sich. Es gibt einen inneren Teil, welcher als Gefühl und Verstand bezeichnet wird, welcher sich im Laufe der Jahre entwickelt und von Generationen zu Generation entwickelt. Und so, das Resultat ist, dass der Mensch, der sich in Reinkarnationen befindet, sich in seinem Leben befindet und Reshimot entwickelt und neben dem auch den Verstand, denn der Verstand enthüllt sich, entwickelt sich, um das Gefühl, dem Gefühl das zu bringen, was es haben will. Und das macht der Mensch, oder das geschieht dem Menschen im Laufe seines Lebens. Und wenn der Mensch stirbt, so sagen wir eigentlich, dass die Seele sich in einen Körper kleidet. Und es ist für uns einfacher, das in der Welt zu sagen. So realisiert der Mensch die Reshimot bereits in einer weiteren Entwicklung des Weges, wo er sich wo er von Leben zu Leben neue Reshimot verwirklicht. Das heißt, die gesamte Menschheitsgeschichte sind Tausende von Jahren und Milliarden von Jahren. Also von individuellen Körpern, wo sich die Tausende, Milliarden von Menschen, wo sich Seele in menschliche Körper kleidet, und dies gibt es bei keiner anderen Form, denn gegenüber unbelebt, pflanzlich und tierisch ist die Natur konstant. Deshalb kannst du sagen, dass das eintägige Kalb wie ein als Stier bezeichnet werden kann, wo das Tier bereits instinktiv sämtliche Befehle der Natur hat. Und das ist das, was es eigentlich braucht. Aber bei Menschen ist es nicht so. Der Mensch weiß überhaupt nichts und wächst, entwickelt sich, braucht hier Hilfe und Erziehung und alle möglichen Sachen, die der Mensch in einer gestuften Weise von Generation zu Generation entwickeln muss, um dem Menschen weiterzugeben, dass er von der Natur eigentlich nicht nur die Entwicklung annehmen muss, sondern es enthüllen sich in den Reshimot neue Sachen. Und demgegenüber muss es außerhalb eine Gesellschaft geben, die praktisch die Nahrung für die Regime-Mod gibt, dass man mich in den Kindergarten nimmt, zur Universität, zur Schule und high-tech und so weiter und so fort. Das heißt, alles resultiert aus dem inneren Regime-Mod. Alles muss geordnet sein, sowohl im Inneren als auch im Äußeren. Und die menschliche Gesellschaft muss sich vorbereiten und bereit sein, dies zu hören, um sein inneres Regime zu enthüllen. Das ist etwas. Also, hier gibt es eine Arbeit der Menschheit, die sehr, sehr groß ist, die sehr langsam ist, wo wir von Generation zu Generation Weisheit und Wissen weitergeben. In allen möglichen Systemen, alle Systeme, die wir entwickelt haben, die gesellschaftlichen Systeme, die politischen Systeme, all das übergeben wir von Generation zu Generation. Das sind quasi künstliche Systeme, welche. Also, wir haben heute etwas, was wir vor 1000 Jahren nicht gehabt haben. In all dem, womit sich der Mensch eigentlich beschäftigt. Und all das wird von Generation zu Generation weitergegeben, nicht von der Natur, nicht durch die Natur, sondern durch den Menschen, die das gemacht haben. Also wir sehen hier eigentlich in dem Menschen einen Weg, eine Entwicklung, die sich komplett von der gesamten Natur unterscheidet, auf unbelebt, pflanzlich und tierisch. Alles verändert sich zwar, aber im Verlauf von Milliarden, aber das kann man eigentlich nicht auf den Menschen beziehen. Die Entwicklung bedeutet, dass der Mensch sich auf die vergangenen Generationen zurückblickt in einer anderen Form und demgegenüber hat eine ganz andere Beziehung zu seinem Leben, zu individuellen Teilchen. Und der Mensch spürt dadurch, dass sein Leben eigentlich beginnt und aufhört. Er spürt den Beginn seines Lebens, er spürt das Ende seines Lebens, was das Tier eigentlich nicht spürt, weil die Regimot sich neben ihm verwirklichen. Und dies bringt den Menschen zu einem Zustand, wo er dazu gezwungen wird, nach dem Wesen des Lebens zu fragen. Denn er hat in seinen Händen etwas, wo er sich in so einer oder einer anderen Form verwirklichen kann. Aus diesen Möglichkeiten gelangt man zur Frage, also was muss ich tun, wie soll ich es tun, aus den Möglichkeiten, die er vor sich hat. Also gibt es hier die Frage über das Wesen des Lebens. Wenn es keine Möglichkeit gäbe, etwas zu verändern, so gäbe es auch nicht die Frage, wozu lebe ich und was soll ich tun. Also dieses Kli wird aus allen möglichen Möglichkeiten geboren, in denen sich der Mensch befindet. Und warum gibt es diese Möglichkeiten? Weil das Kli eigentlich nicht geklärt ist. Wenn das Kli geklärt wäre, so würde der Mensch wie ein Engel wirken. Und weil das Kli eben nicht geklärt ist, gibt es ihm alle möglichen verschiedene Möglichkeiten zu handeln. Der Mensch befindet sich in einer Frage, in einem Zweifel und dadurch gelangt er eben zu einer Entwicklung. Je komplizierter sich der Mensch in seinem Leben, wie komplizierter das Leben eines Menschen ist, desto größer ist die Möglichkeit aufzusteigen, desto mehr Möglichkeiten hat er aufzusteigen. Das ist genauso bei einem Wissenschaftler. Der Wissenschaftler hat sehr, sehr viele Fragen, aber für einen einfachen Menschen ist alles geordnet. Was braucht er? Alles ist klar. Je größer der Mensch ist, desto mehr befindet er sich unter einem Fragezeichen. Alles ist für ihn zweifelhaft und je mehr. Und dies bringt ihn eben zu größeren Entwicklungen. Also sehen wir eigentlich, dass die Entwicklung des Menschen, kurz gesagt, sehr, sehr besonders ist und in einem, in einer Verhüllung, verhüllt vor ihm selbst, verhüllt vor der Natur, die ihn lenkt, verhüllt vor dem der höheren Kraft, die hinter der Natur verborgen ist. Und all das ist dazu da, um dem Menschen die freie Wahl zu geben, durch welche er langsam, langsam Stufen erwirbt, Stufen des Aufstiegs, dass er nicht damit aufhört, dass er ein entwickelter Mensch ist und weiß, wie er in seinem Feld zu wirken hat, und um sein Wissen von Generation zu Generation weiterzugeben, was die Tiere eigentlich nicht in der Lage sind zu tun, sondern der Mensch muss, indem er sein Leben klärt, erwirbt er eigentlich den Verstand von einer höheren Stufe. Das bedeutet, die Möglichkeiten, die sich vor ihm befinden, die Zweifel befinden sich in so einer Form, denn sie kommen eigentlich durch den Bruch der Kelim. Indem er etwas klärt in seinem Feld, erhebt er sich über sein Feld. Und dadurch wird er gescheiter. Das heißt, jemand, der sich nicht irrt, der nicht in einem Zweifel ist, jemand, der nicht fragt, der erwirbt keine neuen Kelim. Also, wir sehen doch, dass es in der Welt Funken gibt. Jetzt ist Rav sagt, stell keine Theorien auf, sondern stell deine Frage. Stellst du die Frage oder antwortest du bereits? Also ich stelle, meine Frage ist, wie teilen sich die Seelen? Sind das Funken oder... Das kann ich nicht erklären, das ist in der Vermengung. Ich möchte nicht eine halbe Sache sagen, denn das ist viel komplizierter. Das ist die Vermengung unter den Seelen. Mehr als das kann ich momentan nicht sagen. Moav stellt die Fragen, es gibt das Licht und das Kli und sie sprechen über die Rishimot. Wo ist dies jetzt eigentlich in dem System zu sehen? Rav sagt, du verblüffst mich. Wie lernst du eigentlich die Entwicklung von Ein Sof, wenn nicht durch die Rishimot? Von oben hinunter und von unten hinauf, alles geschieht eigentlich durch die Rishimot. Was wird überhaupt als Regiment bezeichnet? Ich habe ein Verlangen, ein allgemeines Verlangen. Mein Verlangen ist das Verlangen zu genießen. Und ich kann dieses Verlangen nicht einmal spüren, wenn es in ihm nicht etwas gibt, was mich auf das Licht ausrichtet, auf irgendein Genuss ausrichtet. Es gibt überhaupt nicht so eine Sache, ein Verlangen ohne Genuss. Entweder von innen oder von außen muss das irgendwie verbunden sein. Von Zustand zu Zustand, in jedem Zustand gibt es eine Definition, was mein Verlangen ist und was dieses Verlangen haben will. Dieses Verlangen kann nicht existieren ohne dem Gewünschten, welches sich darin befindet. Wenn sich die Füllung darin befindet, wird der Genuss gespürt. Wenn es sich außerhalb dessen befindet, werden Leiden verspürt. Rishimot also sind praktisch die Abdrücke eines Verlangens von all den Details des Verlangens und der Füllung dessen. Der Füllung, welche sich gegenüber dem Verlangen befindet. Warum gegenüber? Denn ansonsten wäre es kein Abdruck. Rishum, also ist Roshem praktisch ein Abdruck eines Zustandes, den ich von Anfang bis zum Ende kenne. Wie kann ich dies diesen Zustand erkennen. Es hat mit etwas begonnen, hat begonnen sich zu füllen, wurde gefüllt, hat begonnen sich zu leeren bis zum Ende der Leerung. All diese gesamte Handlung von Anfang der Füllung bis zum Ende der Leerung, da gibt es viele Stufen. Nach all dem, was es durchwandert hat und was darin geblieben ist, dies wird als Regiment bezeichnet. Das ist praktisch eine Zusammenfassung aller Handlungen von etwas, was geschehen ist, wo ein Abdruck dann geblieben ist. Tanta wird es bezeichnet. Tamim, Nikudot, Tagin und Otiot. Und so können wir danach über etwas reden, dass wir eine Information, einen Abdruck von einem bestimmten Zustand haben, wo das Licht einmal ein Kli erschaffen hat. Das Kli wollte sich dem Licht angleichen, hat es eben so getan und das ist danach mit dem Kli geschehen. All diese Entwicklung wird als Regimo bezeichnet. Also gibt es Kli und viele Lichter, viele mögliche Arten von Lichter und eines davon wird als Regimo bezeichnet. Rav sagt, nein, das Regimo deutet auf einen Zustand, den das Kli durchwandert hat. Dieser Zustand beinhaltet sowohl die Füllung und auch das Kli selbst und auch die Verbindung zwischen den beiden und die gesamte Weg, den beide durchwandert haben und was dadurch geschehen ist und wie das Kli darauf reagiert hat und was es beschlossen hat. Das ist ein Zustand, in dem es Rosh Toch Sof gibt mit all den Zuständen und die Entwicklung von Ursache und Wirkung, wo aus dem Also all das, was in einem, von Zustand zu Zustand geschehen ist, all das wird als Regime bezeichnet, als Gen, wie ein Gen. Das ist ein Gen, in dem sämtliche Informationen enthalten sind, wozu du zu nichts anderem mehr, wo du nichts mehr brauchst. Das ist aber nur Information. Du brauchst zwar eine Kraft zur Verwirklichung, das ist eine Energie, die keine Form hat, aber dieses Gen beinhaltet in sich alles, außer der Kraft. Man fragt, wenn wir das nun reduzieren auf Licht und Kli, kann man das nicht reduzieren? Rav sagt, es gibt das Licht und Kli. Kli wird Razon und Massach, also Verlangen und Massach bezeichnen. Gibt es bei Menschen Zeichen, dass er sich richtig weiterentwickelt? Rav sagt, meine Freunde, es tut mir leid, wir befinden uns hier in einer historischen Entwicklung und nicht in all dieser Klärung. Stellt mir Fragen, die mit dem Text in Verbindung stehen. Wo ist hier der freie Wille in der Entwicklung des Menschen? Ich habe gebeten, Fragen zu stellen, entsprechend dem, was hier steht und nicht über die freie Wahl. Also, nochmals, in alten Zeiten war der Mensch naturverbunden und er versuchte, die Nähe zu ihr beizubehalten. Und er versucht, seine Beziehung aufrechtzuerhalten. Also, wir sprechen eigentlich über unser Fundament, weil das egoistische Verlangen, das Verlangen zu empfangen, klein war, hat der Mensch eben nicht gespürt, dass er sich zu schützen hat. Wir sehen unbelebt, pflanzlich und tierisch, in dem Ausmaß, in dem ein größeres Verlangen in ihnen ist, gibt es die Möglichkeit, sich von Sachen zu entfernen, die Schaden zufügen, und zu jenen Sachen, die Freude bringen. Warum? Denn das Verlangen zu empfangen, welches sich entwickelt, bringt zu einer Bewegung, aber in einem kleinen Menschen, welcher kleine Verlangen hat, ist der Mensch in einer Nähe zur Natur. Und auch die Natur befindet sich zu ihm in einer Nähe, wo er keine besonderen Kleidungen braucht, kein Haus, keine künstliche Welt, die er sich erbaut. Das ist von der anderen Seite, wo er näher zur Welt, zur Natur ist, spürt die Natur auch mehr. Dieses egoistische Verlangen, man kann überhaupt nicht sagen, dass es egoistisch ist, denn er braucht die Natur nicht, um Genüsse von ihr zu bekommen, über sie zu herrschen. Er möchte sich mit der Natur nur verbunden, um sich gefüllt zu befriedigt zu spüren, um zu fühlen. Denn dies gibt ihm eigentlich seine Sicherheit, so wie bei Tieren. Es genügt, um zur Natur dazugehörig zu sein, um alles von ihr zu bekommen. Das ist eigentlich genauso bei Menschen. Aus seiner Naturverbundenheit hat er die Natur gespürt. Wir sind das jetzt eigentlich bei den primitiven Völkern, unter Anführungszeichen, wie sehr sie die Natur spüren. Der Beduine spürt die Natur und sieht eigentlich aus der Bewegung der Vögel und so weiter, was eigentlich in der Natur geschieht. Man hat gesagt, die Menschen haben früher mit einer Sprache gesprochen. Was bedeutet, dass sie mit einer Sprache gesprochen haben? Sie haben die Natur gespürt, so wie die Tiere. Warum? Also, die Tiere sind eigentlich in einem kleinen egoistischen, in einem kleinen Verlangen. Bloß der Mensch, weil er ein größeres Verlangen hat, sein Verlangen zwingt ihn eigentlich, noch tiefer und noch naturverbundener zu sein. Und hat die anderen dadurch eigentlich besser verstanden, näher verstanden. Die Menschen haben Informationen über Telepathie verbreitet. Und die Stufe des Menschen war eigentlich verbundener gegenüber der Stufe des Tieres. Und aus dem heraus hat der Mensch viele Sachen gewonnen. Er war mit der Natur verbunden, war verbunden, hat die Natur beinhaltet, er hat mehr Sicherheit gespürt und er hat auch gespürt, wo er sich befindet, auf der Stufe, wo es des Verlangens von Null, von Aviut Shoresh. Aber dies hat ihn gefüllt und hat ihn befriedigt. Also, was sagt man hier? Der unentwickelte Egoismus trennte ihn noch nicht von der Natur und verlieh dem Menschen das Gefühl, ein integraler Teil von ihr zu sein. Und die unzureichende Kenntnis über die Natur erzeugt eine Ehrfurcht, also vor der Natur. Und sie brachten den Menschen dazu, die Natur als etwas Höheres zu betrachten. Das ist eine zusätzliche Sache. Denn aus dem Gefühl heraus, dass er mit der Natur verbunden ist, hat er die Natur als etwas Höheres gespürt. Und hier war ein Gefühl, etwas Besonderes, der Göttlichkeit gegenüber dem Menschen auf der Stufe Null. Und dies resultiert auch aus dem. Dies, zeigt sich in unseren kabbalistischen Büchern auch als Adam Rishon. Er ist die Schöpfung seiner Hand, des Schöpfers. Was bedeutet das? Es gibt keinen Unterschied zwischen der Natur und dem Menschen. Wir sprechen über den menschlichen, über den physischen Menschen, der sich noch nicht, der durch sein Verlangen noch nicht getrennt ist von der Natur und diese Natur als höhere Kraft spürt, als Kraft, welche sich ihm gegenüber mit Liebe verhält. Und so hat das dieser primitive Mensch eigentlich gespürt, aus der Verbundenheit mit der Natur. Also braucht man nicht zu denken, dass es so wie die Darwinisten und die Wissenschaftler dass, sagen, dass es da einen primitiven Menschen gegeben hat, der hinter dem Tier gelaufen ist, als Jäger und es umgebracht hat, getötet hat. Wir sprechen über Aviut Shoresh, eines in dem Menschen, welches sehr, sehr nahe ist zum Tier. Aber weil es in dem Menschen ist, hat sie ihm dadurch die Verbundenheit zur Göttlichkeit gegeben. Und man kann nicht sagen, dass der Mensch darin niedriger war als wir. Er hat nicht unsere Fragen gehabt, hat nicht unsere Zweifel gehabt, aber er hat die Verbindung gehabt, so wie als Embryo in dem Mutterleib, in einer natürlichen Form. Steckt heute einen Menschen in einen Dschungel, lasst ihn dort Jahrzehnte drin. Und ich weiß nicht, in welcher Form sie das annehmen, aber die Verbundenheit zur Natur und das Gefühl der Natur werden sie auf jeden Fall bekommen. Und sie werden in einer anderen Form über die Natur sprechen, als wir es tun. Sie werden sagen, dass die Natur ein Charakter hat, ein Gedanken hat, eine Beziehung hat. Das ist ohne Zweifel. Also, mir ist nicht ganz klar, wie ein Mensch, der die Natur spürt, überhaupt in Übereinstimmung mit der Natur ist, wieso er diese Entwicklung durchgemacht hat und wie sehr das nicht als Tod von ihm gespürt werden kann. Rav sagt, das ist noch alles vor uns. Kann ich eine Frage über Gedanken stellen? Also wir sagen doch, dass in den Gedanken eine Kraft ist. Und nun ist meine Frage die, was machen die unterschiedlichen Gedanken vor der allgemeinen Korrektur? Also solange der Mensch nicht zur Korrektur gelangt ist, was machen die eigentlich seine Gedanken auf? Rav antwortet, die Gedanken sind eigentlich ein Resultat seines Verlangens. Beginn von hier an zu denken. Wir lesen weiter. Aus diesen zwei Gründen strebte der Mensch nicht einfach danach, Wissen über die Erscheinungen der Umgebung zu sammeln, sondern er versuchte zu begreifen, welche Kräfte unsere Welt lenken. Der Mensch konnte sich nicht vor ihnen verstecken, wie er sich heute in einer von ihm erschaffenen künstlichen Welt vor den Naturkräften versteckt. Seine Sinnesorgane, noch nicht durch die moderne Technik verfälscht und zurückgebildet, konnten ihn die umgebende Welt tiefer empfinden lassen. Die Angst vor der Natur und gleichzeitig die Natur zu ihr, zu ihrer und gleichzeitig die Nähe zu ihr, trieben ihn dazu an, zu klären, was die Natur von ihm will, ob sie ein Ziel hat, wozu sie ihn erschaffen hat. Er strebte danach, sie so tiefgründig wie möglich zu verstehen. Rav sagt, dies ist der Unterschied zu der Entwicklung von der Stufe von Shoresh zur Phase 1 von Aviut. Das ist ein wesentlicher Unterschied, denn die Phase Shoresh ist Keter, wo der Mensch auf der Stufe des Embryos ist. Das ist so wie, das ist die Phase 0. Das ist noch immer ein Licht. Warum kann man das als Phase bezeichnen? Denn darin ist der zukünftige Mensch, das zukünftige Verlangen, aber er befindet sich darin noch immer wie ein Embryo. Und deshalb ist die Verbindung und das Verständnis und das Gefühl auf Aviut Shoresh, aber es befindet sich vollkommen klar. Also ich befinde mich in der Natur, welches der Schöpfer ist, der mich lenkt, der sich um mich kümmert und so weiter. Und alle Phasen, denen sich der Mensch entwickelt, aus Aviot Shoresh, was als Aviot Shoresh bezeichnet wird, über Jahrtausende auf der Erdkugel, war der Mensch eben in einem Gefühl, dass er sich in so einer Natur befindet. Und das ist nicht so, wie wir heute denken, dass er primitiv war und gedacht hat, was ist ist dieser Sturm, der Hagel und wie diese astronomischen Erscheinungen, dass es eine Sonnenfinsternis gibt. Also wir glauben, dass sie primitiv waren. Aber das erscheint in unseren Kelim so. Der Mensch hat nicht gespürt, dass die Natur ihn bedroht. Er wollte sich anheften, aber nicht aus der Bedrohung, die wir heute haben, sondern aus dem Gefühl heraus, dass, also sagen wir, eine natürliche, weitgehendes Verständnis der Natur. Auch die gesamte Existenz resultiert aus den Reshimot heraus. Obwohl es ist klar, dass es Mängel gab und Füllungen auf der menschlichen Stufe, aber alles war in einer Verbindung mit der Natur, welches in Verbindung ist mit Aviot Shoresh und entgegengesetzt zu Aviot Aleph. Und das, was dann dem ersten Menschen, dann Adam HaRishon, geschehen ist, wo bei Adam HaRishon bereits eine große Änderung eingetreten ist, sodass er als Adam HaRishon bezeichnet werden kann gegenüber den Tieren. Wo der Baal HaSulam schreibt, dass der Erste, der diese Weisheit Kabbalah enthüllt hat, also diese Formel der Verbindung des Menschen zur Göttlichkeit, diese Formel wird bezeichnet als Adam HaRishon. Was ist was ist die Verbindung? Nach welchem Gesetz geht es? Das wird als Adam HaRishon bezeichnet. Diese Aviut Aleph, wo man bereits etwas schreiben kann, schwarz auf weiß, es beginnt ein Verlangen zu sein, ein Kli zu sein, es beginnt etwas sich zu klären als Verlangen gegenüber dem Licht. Und diese Änderung ist praktisch eine wesentliche Änderung. Und danach werden wir weiterlesen und werden sehen, was da im Laufe der Geschichte geschehen ist und wie das mit uns in Verbindung steht. Also setzen wir das nächste Mal fort.